Ich begrüße Sie bei der ersten Bibelstunde im November und ich begrüße Sie mit dem Monatsspruch. Und das ist die Gewissheit, die Hiob ausgerufen hat, mitten in großer Notsituation. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, 25. Bei dem Lied, das wir jetzt singen, knüpfen wir an das Wort von Hiob an. Also falls Sie sich wundern, dass wir ein Osterlied singen, es ist so, durch diesen Monatsspruch. Es ist das Lied unter der Nummer 184.
Zwei wunderbare Tatsachen, einmal bei ihm in der Herrlichkeit und hier schon Freunde sein dürfen. In Johannes 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Euch habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Also, dass Jesus uns Freunde nennt, hat was damit zu tun, dass er mit uns redet. Und heute redet er besonders durch sein Wort, durch die Bibel. Deswegen sind wir hier, um ihn, um sein Reden zu hören. Und damit sind wir auch schon bei dem Psalm, der für diese Woche angegeben ist, der Psalm 119. Wir sprechen gemeinsam einige Verse aus diesem Psalm. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen und auf seinen Wegen gehen. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Dein Wort macht mich klug. Siehe, ich liebe deine Befehle. Herr, erquicke mich nach deiner Gnade. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja, dieser letzte bekannte Vers, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, den können wir jetzt auch singen mit einem Lied. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Dann beten wir. Lieber Herr, wir haben einen unendlich großen Schatz, weil wir dein Wort haben, das Wort des lebendigen Gottes. Und weil wir wissen, dass es ein Schatz ist, ein großer Reichtum, darum sind wir auch jetzt zusammengekommen. Und dann bitten wir dich so sehr, Herr, dass du uns jetzt dein Wort noch wichtiger machst, dass du es uns zusprichst für unser ganz persönliches Leben. Du weißt, was jeder von uns braucht, auch in der kommenden Woche. Und wir danken dir, Herr, dass du als der Lebendige und als der Redende jetzt in unserer Mitte bist. Und danke, dass du gerne segnest. Amen. Alte Schätze neu entdeckt. Manchen von Ihnen kommt dieser Satz vielleicht bekannt vor. Ich denke, den Lesern von Zeit mit Gott. Und die Reihe über den Propheten Hosea ist in unserem Bibelleseplan auch noch nicht abgeschlossen. Die Auslegung wurde ja von der Gründerin unseres Werkes, von Christa von Fiban, geschrieben. Und nun alte Schätze werden wieder neu entdeckt. Ich habe den Propheten Hosea in meine Reihe der Lastenträger aufgenommen. Da ging es bisher um David, der eine Zeit lang die Last einer Schuld getragen hat. Dann schauten wir auf Hiob als Lastenträger Seine Last war es, dass er als frommer Mann seinen Gott nicht mehr verstanden hat. Und Jabez war dann dran, der die Last der Begrenzungen loswerden wollte. Und heute nun Hosea. Und was war seine Last? Ein schwerer Weg in Gottes Auftrag. Wenn man diesen schweren Auftrag, den Hosea bekam, in einem Satz ausdrücken will, kann es vielleicht so geschehen: Hosea muss durch sein Leben, genauer gesagt durch eine Ehe, bezeugen, wie Gott über sein Volk denkt und wie sehr er aber auch um sein Volk ringt, damit es zu ihm zurückkommt. Aber nicht nur um Hosea geht es jetzt in dieser Stunde, sondern auch um uns. Hosea stammte aus Nordisrael, und in diesem Teil Israels, im 10-Stämmereich, hat er auch das Wort Gottes ausgerichtet. Hosea hat dann später den Zusammenbruch dieses Reiches erlebt. Er war 722 vor Christus, durch 3 Jahrzehnte hindurch. Und das waren die Jahrzehnte vor diesem Zusammenbruch. Durch 3 Jahrzehnte hindurch stand Hosea auf seinem Posten als Prophet Gottes. Und sein Kampf im Auftrag Gottes ging vor allem gegen den Götzendienst der Israeliten. Und dann heißt es, wie es immer wieder heißt bei Propheten, das Wort des Herrn geschah zu Hosea, dem Sohn Beris. Und in diesen Worten wird auch noch einmal klar, er war ein Bote des lebendigen Gottes, der Gottes Wort auszurichten hatte. Beim Lesen der ersten 3 Kapitel, ich lese sie jetzt nicht ganz, vielleicht lesen Sie es zu Hause im Zusammenhang, aber beim Lesen wird etwas sehr deutlich. Auch Gott ist Lastenträger. Auch Gott ist Lastenträger. Er leidet unter der Untreue seines Volkes, das sein erwähltes Volk ist. Und ich habe mich hier gefragt, ob er auch heute leidet an seinem Volk. Und da gehören wir dazu als Menschen des neuen Bundes. Ich habe eine erste Überschrift über einen ersten Teil, der Auftrag. Dazu lese ich aus Kapitel 1 nur erstmal die Verse 1 und 2. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beris zur Zeit des Usia, Jotams, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Also gleich am Anfang des Buches Hosea erfahren wir, welche Last er zu tragen bekam. Geh, sagt der Herr, nimm dir. Hosea muss eine notvolle Ehe auf sich nehmen. Kann Gott so etwas tatsächlich fordern? Er kann es bei denen, die einmal zum ersten Mal und dann immer wieder Ja gesagt haben zur Herrschaft Gottes in ihrem Leben, also die ihn Herr sein lassen. Hosea musste diese seltsame Ehe eingehen, weil Gott den Menschen seines Volkes Israel ihre Abtrünnigkeit zeigen wollte. Und er wollte sie zeigen am Beispiel einer abtrünnigen Ehefrau. Da sollte es bewusst werden, wenn sie das vor Augen hatten. Und zugleich sollte aber am Verhalten des Ehemannes, also am Verhalten des Hosea, Gottes Liebe und Gnade bewusst werden. Zur Buße wollte Gott dadurch rufen. Gott hat das Verhältnis zu seinem Volk immer wieder in dem gesprochenen Bild einer sehr nahen Beziehung gezeigt. Im Bild der Ehe, die zwei Menschen miteinander schließen und auch leben. Gott hat die Ehe gestiftet. Und wo finden wir das erste Ehepaar? Im Garten Eden. Die ersten beiden Menschen waren ein Ehepaar. Und es war alles sehr gut, was Gott geschaffen hat. So sagt er es ja selber. Also, Gottes Modell für die Ehe wurde nicht von Adam ausgedacht, sondern von Gott. Und es war sehr gut. Was immer Menschen auch darüber sagen und denken, besonders in unserer Zeit. Gott war der Erste, der zur Ehe etwas sagte, und er behält auch das letzte Wort. Und die Ehe, so wie Gott sie sich ausgedacht hat, veranschaulicht zum einen im Alten Testament die Beziehung Gottes zum Volk Israel, zum anderen im Neuen Testament die liebevolle und innige Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Das intakte Verhältnis zwischen Gott und den Seinen kann also mit einer guten Ehe, mit gegenseitiger Liebe und Treue umschrieben werden. Aber Gott musste damals etwas ganz anderes beklagen im Blick auf sein Volk. Das schreibt zum Beispiel Jeremia, Jeremia 2,27, dass Gott sagt, sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Also sie haben sich abgewandt von Gott. Sie haben sich den Götzen zugewandt. Dieses Volk hatte viel wunderbares Tun seines Gottes erlebt. Gott hatte es zu seinem Volk erwählt. Aber dann muss er das Wort Hurerei immer wieder gebrauchen für das Verhalten dieses Volkes. Wir kennen den Ausdruck Fremdgehen. Was heißt das? Das heißt doch nicht bleiben, wo man hingehört. Und wo man das Bleiben ja einmal versprochen hat, vor Gott und vor Menschen. Und darum, um das deutlich zu machen, verlangt nun Gott von Hosea das Ungeheuerliche, dass er eine Frau heiratet, die schlecht ist in ihrem Lebenswandel und auf seine Treue nicht antworten wird. Hosea soll aber nicht aufhören, diese Frau zu lieben und zu ihr zu halten, obwohl sie ganz offensichtlich seiner Liebe nicht würdig ist. Daran sollte Gottes Treue sichtbar werden, am Verhalten des Hosea. Durch das Leiden des Hosea in dieser Ehe sollte deutlich werden, aber auch, wie Gott leidet. Hosea hat auch gelitten in dieser Verbindung. Gott hatte sich voller Liebe an sein Volk gebunden, das seiner Liebe nicht wert war, ihn nicht wiederliebte und wirklich fremd ging. Über Hoseas Empfindungen bei diesem Auftrag wird uns nichts berichtet. Man möchte ganz spontan sagen, was für eine Zumutung Gottes an seinen Knecht. Und vielleicht kommt uns dabei der Gedanke, darf Gott das denn, so Schweres zumuten? An dieser Stelle habe ich mich erinnert, dass ich mich vor langer Zeit mit dem Thema Zumutung einmal beschäftigt habe. Und dabei kam ich zum Ergebnis, dass da drei Worte zusammengehören, wenn man von Zumutung spricht. Um die weiteren zwei soll es später gehen. Schauen wir zuerst auf die Zumutung. Was ist eine Zumutung? Es ist etwas, das einem schwer erscheint. Also, dass ich morgen zum Zahnarzt muss, sehe ich auch so. Aber eine wirkliche Zumutung ist doch noch etwas ganz anderes. Es ist etwas, das einem zu schwer erscheint. Man sieht es als Überforderung. Man möchte sagen, das kann ich nicht. Und nun noch einmal die Frage, ob Gott das denn darf. Er darf es. Er ist der Herr. Und er hat nicht nur dem Hosea etwas Riesengroßes zugemutet. Wir finden es an vielen Stellen im Wort Gottes. Und nicht nur da. Ich nenne nur einige wenige Beispiele, die sind Ihnen bekannt. Abraham, geh und opfere deinen Sohn. 1. Mose 22. Was mutet Gott dem Abraham damit zu? Mose, geh nach Ägypten. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen, du sollst es herausführen aus diesem Elend. 2. Mose 3. Diesen Auftrag hat Mose wirklich auch als Zumutung erlebt. Und zu Josua hat Gott gesagt: Josua, nach Moses Tod sollst du nun Israel führen. Josua 1. Was für eine Zumutung hat Josua ganz gewiss auch darin gesehen. So, und nun erinnert sich mancher unter uns wahrscheinlich auch an Zumutungen Gottes im eigenen Leben. Gott sagt auch heute noch zu denen, die ihm von ganzem Herzen gehören wollen: Geh, tu das. Oder auch: Tu das nicht mehr. Oder zum Beispiel auch solches: Nun geh nach dieser Diagnose den Weg der Krankheit und des Leidens. Oder geh den Weg einer neuen Aufgabe, die dir schwer erscheint. Geh, tu es. Vielerlei göttliche Zumutungen gibt es. Und wie hat nun Hosea reagiert auf Gottes Zumutung? Ehe ich an einen zweiten Teil komme, mit der Überschrift Die Bereitschaft, singen wir das Lied 291. 291. Es ist keine Melodie dabei in unserem Buch, aber es wird nach einer sehr bekannten Melodie gesungen. Sie werden es gleich merken. 291. Und wer aufstehen will, weil es in der Mittagszeit gut tut, der kann das natürlich. Über dem ersten Teil stand als Überschrift der Auftrag Gottes an Hosea. Und nun zweitens die Bereitschaft des Hosea. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblims, zur Frau. Das lesen wir in Kapitel 1, 3a. Die Zumutung Gottes greift mitten hinein in das Leben des Angesprochenen. Und dann heißt es von Hosea, da ging er. Er ging, um zu tun, was Gott gesagt hatte, wie schwer es auch war. Konnte er gar nicht anders? Er hätte wohl können. Er hätte den Gehorsam verweigern können. Und er wäre nicht der Erste gewesen. An dieser Stelle standen mir bei meiner Vorbereitung wieder die Männer des alten Bundes vor Augen, die Gott zur Verfügung standen, was auch kam. Als Gott den Abraham beim Namen gerufen hat, um ihm die schwere Last aufzulegen, also 1. Mose 22, da antwortete Abraham: Hier bin ich. Da hatte er noch keine Ahnung, was Gott jetzt von ihm wollte, aber das sollte klar sein. Auf jeden Fall, Herr, hier bin ich. Und nach dem Auftrag, da nimmt er es nicht zurück. Da heißt es im Text, da stand er am anderen Morgen auf und sattelte seinen Esel. Er ging diesen Weg mit seinem Isaak. Hier bin ich. Wer sagte das auch? Da lesen wir in Jesaja 6. Gott hatte gefragt: Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Bote Gottes sein? Ist das nicht zu schwer? Hier bin ich. Sende mich, sagte Jesaja. Als Mose aus dem brennenden Dornbusch angesprochen wurde, antwortete er auch so: Hier bin ich. Und auch er hatte noch keine Ahnung von dem, was jetzt auf ihn zukam. Aber dass das schon einmal geklärt war: Hier bin ich, Herr. Dieses Hier bin ich, das ist nicht nur eine Augenblicksreaktion, das ist eine Lebenshaltung. Und nach einigen Einwänden ist Mose ja dann auch diesen Weg gegangen, und was für eine Last hat er auf sich genommen. Wir haben ja auch einmal gesagt: Hier bin ich, Herr. Als er uns gerufen hat in seine Nachfolge und dann in Aufgaben und Dienste und auch in Lebensumstände, die uns vielleicht manchmal auch als zu schwer erschienen sind. Aber Herr, hier bin ich. Das Aber hier, aber Herr, hier bin ich. Aber obwohl es so schwer erscheint. Das Aber ist wie das Dennoch, das manches Mal dran ist und das für unseren Herrn sehr kostbar ist. Also Hosea ging und nahm die Frau, die Gomer hieß. machen wir uns klar, wie das in den Augen der Menschen aussah, was der Hosea jetzt getan hat. Er wird es ja nicht groß verkündigt haben, dass es im Auftrag Gottes ist, dass er diesen Schritt tut. Er tat ihn und die Menschen konnten das gewiss nicht verstehen. Es war eine prophetische Zeichenhandlung, die Gott gewollt hat, menschlich gesehen aber war es eine Skandalgeschichte. Wie kann der nur? Aber Gott wollte durch diese Eheschließung dem Volk seine Abtrünnigkeit vor Augen führen, so erklärt es auch Christa von Fiebern. Aber wie gut, dass sie außerdem sagt, dass auch Gottes heilige und geduldige und gewinnende Liebe und Gnade deutlich werden sollte. Gott wollte das Verlangen wecken in seinem Volk, umzukehren zu ihrem treuen Herrn. Also Hosea hat Ja gesagt zu dieser Zumutung. Damit bin ich beim weiteren Begriff, der unbedingt zur Zumutung gehört. Ich sagte vorhin, mir ist so wichtig geworden beim Thema Zumutung, dass da noch zwei andere Begriffe dazugehören. Zumutung und das zweite ist das Ja, die Zustimmung. Sie wurde nun schon deutlich am Verhalten des Hosea und bei der Bereitschaft von denen, die ich erwähnt habe. Abraham, Mose, Josua, Jesaja. Und die schon eingeübte Bereitschaft, so will ich's leben, ist die Voraussetzung für das Ja sagen können zur Zumutung. Wir erfahren bei den Menschen in der Bibel, die ich erwähnt habe, nicht immer das ausgesprochene Ja. Ja, Herr, aber das gelebte Ja wird uns berichtet. Da stand Abraham am anderen Morgen auf und sattelte seinen Esel. Er hat sich auf den unendlich schweren Weg gemacht. Und von Mose lesen wir zuerst viele Einwände, die er vor Gott vorgebracht hat. Und dann, und Mose ging. Das gelebte Ja. Und auch Josua hat das Ja zur Zumutung Gottes gesagt, indem er gelebt hat, was er jetzt leben und sein sollte. Und ich habe ja noch den Jesaja erwähnt, sein Ja zur Zumutung hat er deutlich kundgetan. Hier bin ich, Herr, sende mich. Jesaja 6, Vers 8. Was wir nur bei Mose berichtet finden in diesen Texten, was aber ganz gewiss dazugehören darf, auch bei uns, wenn Gott uns etwas zumutet und sich das Ja wünscht zu dem, was eine Last für uns ist, wir dürfen mit Gott darüber reden. Wir dürfen ihm sagen, was uns da so schwer erscheint und dass es uns schwer erscheint. Und manchmal eigentlich fast unmöglich. Wie Kinder dürfen wir dann zum Vater kommen und unser Herz ausschütten. Und das ist das Wunderbare, an dem ich mich auch wieder ganz neu gefreut habe. Er ist beides für uns. Was meine ich damit, wenn ich sage, er ist beides für uns? Er ist Herr, der zumuten darf, und er ist liebender Vater, dem wir alles sagen dürfen, auch unsere Bedenken, unsere Angst bei dem, was er uns zugemutet hat. Also wir müssen nicht denken, das kann ich ihm nicht sagen, denn die Zumutung kommt ja von ihm. Doch. Mose hat damals alle seine Bedenken genannt. Und mir ist es immer wieder wichtig, auch aus meinem eigenen Erleben zu sagen, und ich habe es auch manchmal schon hier gesagt, Gott überfordert uns nicht. Er verlangt nicht, dass wir sofort Ja sagen müssten zur göttlichen Zumutung, zu seinem Weg, den er uns führt. Wichtig und sehr kostbar ist für ihn, wenn er das Ja sagen wollen bei uns sieht. Er sieht ja in unser Herz. Und dass wir nach seiner Hilfe fragen. Ich lese nun, was geschehen ist, als Hosea dem Herrn gehorcht und die Zumutung angenommen hat. Das ist in Kapitel 1, die Verse 3b bis 9. Zwischendurch lasse ich etwas aus. Und ich sage aber gleich noch dazu, Hosea bekam später noch einmal den Auftrag für diese Ehe. Das war eine weitere große Zumutung. Da war die Frau weggelaufen und er sollte sie zurückholen im Auftrag Gottes. Und auch das ist noch einmal ein Bild für Gott und sein Volk. Er hat nicht ganz Schluss gemacht. Ich lese nun diese Stelle, Kapitel 1, die Verse 3b, bis 6 und dann 8 und 9. Und die Frau, also die Frau, die Hosea heiraten sollte und geheiratet hat, die Frau war schwanger und gebar ihm einen Sohn, und der Herr sprach zu ihm: Nenne ihn Jezreel, denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jezreel heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jezreels. Und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter, und er sprach zu ihr: Nenne sie Lo-Ruhama, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, sondern ich will sie wegwerfen. Und Vers 8 und 9: Und als sie Lo-Ruhama entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn, und er sprach: Nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mehr mein Volk, so will ich auch nicht mehr der eure sein. Ich habe eine dritte Überschrift: Gott richtet mit Segensabsichten. Das vorhin angekündigte dritte Wort zur Zumutung fehlt noch. Bisher war es Gottes Zumutung, dann die Zustimmung des Angesprochenen, also das Ja zur Zumutung, das ja auch Hosea gesagt hat. Und dazu wurde mir noch ein drittes ganz wichtig, und ich habe mich neu auch darüber gefreut, nämlich über die Zusagen Gottes. Wenn er das Ja bekommt, die Zustimmung, dann gibt er wunderbare Zusagen. Das sind Worte der Ermutigungen, Zusagen der Hilfe, Zusagen seines Segens, und sie sind die Stärkung für den schweren Weg. Und aus diesem Erleben kann ein vertieftes Kennenlernen des Herrn werden und ein Staunen über ihn. Und ich möchte dazu sagen, auch aus eigenem Erleben, das ist die göttliche Absicht, wenn er uns etwas zumutet, dass wir ihn besser kennenlernen und dann auch seinen Segen entdecken und seine Liebe. Und bei jeder Zumutung, die von unserem Herrn zu uns kommt, ist auch schon sein Segen unterwegs. Denken wir noch einmal an diese Männer aus dem Alten Testament. Mose bekam die Zusage Gottes: Ich will mit dir sein. Abraham erhielt durch einen Engel die Nachricht Gottes: Weil du solches getan hast und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Der Herr sagt damit: Weil du diese Zumutung angenommen hast. Und der Herr wusste wohl, wie schwer das war. Josua bekam wunderbare Zusagen, zum Beispiel: Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und solche Worte stehen darum in der Bibel, weil sie auch uns gelten, wenn wir Ja gesagt haben oder immer wieder Ja sagen zu dem, was uns schwer erscheint und manches Mal zu schwer. Sei getrost und unverzagt, sagt der Herr zu Josua. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Und dann noch eine ganz entscheidende Hilfe, die auch für uns eine entscheidende Hilfe ist, hat er dem Josua gesagt: Lass das Buch des Gesetzes, also das Wort Gottes, nicht von deinem Munde kommen. Lebe davon, betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben ist. Dann wird es dir auf deinem Weg, ich habe in Klammer dazu geschrieben, auch auf schweren Wegen, gelingen, und du wirst es recht ausrichten. Zusagen. Für den, der zugestimmt hat zur Zumutung. Aber für Hosea persönlich finden wir in der Situation, die uns beschrieben ist, auf den ersten Blick keine Zusagen. Er hat Ja gesagt. Und daran wird etwas deutlich. Hosea hat gewiss sehr gelitten unter dem, was er durch die Ehe deutlich machen sollte. Und er hat auch sehr gelitten unter dem, was an den Namen der Kinder aus dieser Ehe so deutlich wurde. Das harte nicht mehr, das Gott sagte. Also man könnte jetzt auch sagen: Ich will nicht mehr, dass er so gesagt hat. Ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, sondern ich will sie wegwerfen. Das ist Vers 6 im ersten Kapitel. Und dann Kapitel 1, 9 machte Gott im Namen des dritten Kindes deutlich: Ihr seid nicht mehr mein Volk. Das war hart für Hosea. Gott redete hier vom Gericht über Israel, das ja auch gekommen ist. Und dass es gekommen ist, dazu lese ich nun zwei Stellen also im Jahr 722 vor Christus, und der König von Assyrien zog durch das ganze Land und gegen Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Und im 9. Jahr Hoscheas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien. Das steht in 2. Könige 17, Vers 5 und 6. Das war also die Wegführung des 10-Stämmereiches. Und dann lesen wir in Jeremia 39, 1, und es geschah, dass Jerusalem erobert wurde, denn im 9. Jahr Zedekias, des Königs von Juda, im 10. Monat kam Nebukadnezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer und belagerte Jerusalem. Und dann kam ja die Zerstörung und Wegführung in die Gefangenschaft. Aber nun frage ich nochmal, hat Hosea wirklich keine Zusagen Gottes bekommen? Wenn man das ganze Buch Hosea liest, leuchten immer wieder Lichter auf. Zusagen Gottes. Es ist aus für Israel insofern, dass das Gericht kommen wird. Aber es ist nicht aus für immer. Das findet man im Buch Hosea immer wieder. Das waren auch die Zusagen für den Propheten, der so gelitten hat. Und das darf Hosea dann auch verkündigen. Gottes Plan ist, durch alles Gericht hindurch dann zu retten. Darum kommt das Gericht. Nicht um total zu zerstören, sondern damit es weitergehen kann. Durch das Gericht wird Raum für den Segen Gottes. Nun sind mir dazu noch 3 Zumutungen zum Schluss wichtig geworden. Die erste Zumutung: Gott hat es seinem Volk zugemutet, dass das Gericht kam, weil sie es verdient hatten. Das war dann große Not, als die Feinde kamen und die Menschen in Gefangenschaft führten. Und wir können uns das vorstellen. Das war eine Zumutung, als Menschen des Volkes Gottes das erleben zu müssen. Gott lässt das zu. Er greift nicht ein, wie er schon oft eingegriffen hat, wenn Feinde kamen. Er bewahrt uns dieses Mal nicht davor. Er hat die Feinde gewissermaßen bestellt zu diesem Gericht. Er macht es wahr. Und hier frage ich, gibt es denn dazu irgendwann oder irgendwo eine Zustimmung von denen, die das erlebt hatten, also von den Weggeführten, von den Besiegten? Und ich fand im Buch Daniel die Zustimmung eines Mannes, der das Gericht Gottes miterlebt hat und erlitten hat. Daniel wurde als junger Mann weggeführt nach Babylon. Aber er blieb dort seinem Gott treu. Ich kann jetzt natürlich nicht das ganze 9. Kapitel des Danielbuches lesen, nur einige wenige Sätze. Daniel schrieb: Ich forschte in den heiligen Schriften. Das waren jüdische Schriften, die mit nach Babylon gewandert sind. Und bei diesem Studium entdeckte Daniel, wie sehr und wie oft und wie lange Gott durch die Propheten sein Volk gewarnt hatte und dann das Gericht ankündigte, das dann auch geschah. Und das hat Daniel miterlebt. Und dann betet dieser junge Mann: Da bekannte ich dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Ich sagte, wir haben gegen dich gesündigt und großes Unrecht begangen. Wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Das ist in Vers 4, Kapitel 9. Daniel hat Gott Recht gegeben mit diesem Bußgebet. Und ich habe mir gedacht, das geschieht eigentlich immer beim Schuldbekenntnis. Auch wenn wir unsere Sünde bekennen, wir geben damit Gott Recht und sprechen vom eigenen Unrecht. Es war also Daniels Zustimmung zum Gericht Gottes, dieses: Wir haben es verdient. Wir können nur Ja dazu sagen. Stellvertretend für sein Volk hat Daniel Buße getan. Und es gab auch Zusagen Gottes für dieses gerichtete Volk, also Zumutung. Und bei Daniel finden wir eine stellvertretende Zustimmung und dann die Zusagen. Gab es Zusagen für das Volk Israel nach diesem Gericht, für die, die noch überlebt haben? Es gab sie, und dazu gehört unbedingt das Wort aus Jesaja 54, 7 bis 10. 54, 10 ist uns, glaube ich, sehr bekannt. Ich lese aber von Vers 7 ab, denn erst durch das, was vorausgeht, wird Vers 10, dieser kostbare Vers, noch kostbarer. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, sagt der Herr seinem Volk, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das hatte Gott seinem Volk zu sagen nach der Gefangenschaft, für die Zeit nach der Gefangenschaft. Und hier ist nun zum Schluss unbedingt noch ein Blick ins Neue Testament dran unter dieser Überschrift: Gott richtet mit Segensabsichten. Was hat Gott seinem Sohn zugemutet? 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir: Obwohl er reich ist, wurde Jesus Christus arm um unsertwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Und aus Philipper 2: Er hielt nicht wie einen Raub fest, was er war, sondern nahm Knechtsgestalt an. Paul Gerhard hat diese Zustimmung von Jesus zu dieser Zumutung Gottes, Mensch zu werden, den Himmel zu verlassen. Er hat diese Zustimmung in einem Passionslied so ausgedrückt: Ja, Vater, ja von Herzensgrund, leg auf, ich will's dir tragen. Das war die Zustimmung Jesu. In Gethsemane erschien Jesus die Zustimmung zu schwer, die Zumutung zu schwer. Und er bat: Vater, wenn es möglich wäre, dass dieser Kelch doch an mir vorübergeht. Nein, der Vater hat es ihm zugemutet und Jesus sagte: Ja, dein Wille soll geschehen. Und das Gericht geschah dann auf Golgatha. Am Kreuz hing der Sohn Gottes als Elender und Geschlagener. Und das war die härteste Zumutung, die totale Gottverlassenheit erleben zu müssen. Denn er hat die Strafe für die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Da musste der heilige Gott sich abwenden. Aber als Jesus dann sterbend ausgerufen hat: Es ist vollbracht, da war dies in aller Sterbensschwachheit schon ein Jubelruf. Denn mit diesen Worten hat Jesus jetzt von den Zusagen geredet. Gott hat es ihm zugemutet, er hat zugestimmt. Und nun darf er durch diesen Ausruf: Es ist vollbracht, schon von Gottes Zusagen reden. Gott hat sie in Aussicht gestellt. Ich nenne nur zwei. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was für eine Zusage. Das ist die Zusage, dass wir heil werden können, dass Menschen heil werden können. Das ist der Segen aus diesem Gericht auf Golgatha. Und eine andere Zusage: Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Aus Philipper 2. Was für eine Voraussage und Zusage. Das Gericht geschah auf Golgatha. Gericht musste sein, damals beim Volk Israel und dann auch auf Golgatha wegen der Sünde. Nicht, weil Gott alles kaputt machen wollte, sondern weil er Rettung schaffen wollte. Darum musste Gott ja auch Schweres durchstehen. Und wie schwer wird es gewesen sein, seinem Sohn das Menschwerden, das Leiden, die Gottverlassenheit zuzumuten. Aber es musste durch Gericht gehen, durch Gericht zum Heil, damit Heilung vom Schaden der Sünde geschehen konnte. Und sie ist geschehen. Aber hier muss ich dazu sagen, einmal wird es ein Gericht geben, aus dem dann kein Heil mehr werden kann. Wer das Heil nicht in diesem Leben für sich annimmt, für den gibt es beim Endgericht Gottes dann ein zu spät. Und nun rede ich noch von uns. Denn war das nicht auch eine Zumutung, als wir einmal erkennen mussten, dass wir ohne Jesus verloren sind, ewig verloren? Konnten wir dieser Zumutung, du brauchst Jesus, sonst bist du verloren, konnten wir dem damals ohne weiteres und schnell zustimmen? Aber als wir dann zugestimmt haben, ja, es ist so, ich brauche Jesus, ich will ihm gehören, da fanden wir im Wort Gottes viele Zusagen. Zum Beispiel, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Oder die andere Stelle, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, 21. Und ein Wort von Jesus dazu. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Johannes 11, 25, 26. Was für Zusagen für die, die die Zumutung angenommen haben. Du bist verloren ohne Jesus. Du brauchst ihn. Die Ja gesagt haben dazu. Wir dürfen uns sehen als schon Gerichtete. Es wartet kein Gericht mehr auf uns. Wir dürfen uns sehen als schon Gerichtete, die heil geworden sind und schon beschenkt sind mit ewigem Leben. Und aus solchen Menschen besteht das neutestamentliche Volk Gottes, die Gemeinde Jesu, aus Gerichteten und Geheilten. Aber die Strafe im Gericht mussten ja nicht wir tragen. Jesus Christus hat sie getragen, hat Heil und Leben gebracht. Und wir dürfen mit diesem Heiland leben. Ich könnte es nicht mehr ohne ihn. Amen. Wir beten. Lieber Herr, danke. Ich möchte jetzt zuerst und vor allem dafür danken, dass du das auf dich genommen hast, dass du Ja gesagt hast dazu und Mensch geworden bist, dass du das Gericht auf dich genommen hast, die Strafe Gottes, wegen der Sünde der Welt und wegen unserer Sünde, und dass wir dadurch heil geworden sind und dass wir dadurch einen Heiland haben, mit dem wir leben dürfen, dessen Liebe wir wissen, dem wir vertrauen können. Herr, wir danken dir so sehr dafür. Herr, wir danken dir, dass du uns auch immer wieder neu zu Entdeckern machen kannst, dass wir entdecken, wenn du zumutest, hast du auch Segen für uns bereit. Dann willst du uns näher zu dir ziehen. Dann willst du, dass wir dich besser kennenlernen, wie bis dahin nicht. Wir danken dir, Herr. Schenk uns immer wieder die Hilfe zum Zustimmen, zum Ja sagen und dann das Entdecken, was wir für einen Herrn haben, der uns auch keinen Augenblick allein lässt auf schwerem Weg und der ein herrliches Ziel für uns hat. Wir danken dir für deinen Segen. Wir danken dir, lieber Herr, dass wir dich auch für alle die Menschen bitten dürfen, die gerade einen schweren Weg gehen müssen, denen du ihn zumutest. Gerade auch die, die dir gehören, Herr, die verfolgt werden. Wir bitten dich sehr, Herr, dass sie nicht nur die Schwere erleben, sondern auch deinen Segen und deine Gegenwart. Und dass sie darüber dankbar sein können und dass sie sich an dir freuen können, dass sie einen Heiland haben. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Amen. Gott segne dich an jedem Tag mit Frieden und mit Freude. Was immer dir begegnen mag, sein Segen dich begleite. Gott schütze und bewahre dich auf allen deinen Wegen und über dir entfalte sich sein voller, reicher Segen. Wer weiterschenkt, was Gott ihm gibt, wird immer neu erleben, so sehr bin ich von Gott geliebt, so reich macht mich sein Segen.